ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und heute auch zu Venezuela und den USA. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Dienstag, der 6. Januar. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.15 Uhr auf.
Was war das für ein Jahresauftakt? 2026 ist nicht mal eine Woche alt. Da sieht es schon so aus, als bescherte uns Donald Trump eine neue Weltordnung, in der vor allem eines zählt, das Recht des Stärkeren. Die US-Militäraktion eines Sonderkommandos in Venezuelas Hauptstadt Caracas mit Luftschlägen, bis zu 80 Toten und der gewaltsamen Verschleppung des venezolanischen Staatschefs Nicolas Maduro und seiner Frau nach New York, sie sorgt weltweit weiterhin für Aufregung. Kai und du, ihr habt ja am Samstag sofort eine Sonderfolge geliefert, Astrid. Seitdem machen sich viele Sorgen wegen des dramatischen Bedeutungsverlustes des Völkerrechts. Doch die Trump-Regierung treibt ganz andere Prioritäten. Die konsequente und knallharte Durchsetzung der neu definierten nationalen Interessen der USA. Sie betrachten Lateinamerika wieder als ihren Hinterhof, aus dem es fremde Mächte zu vertreiben gelte. Marco Rubio, in Personalunion Außenminister und nationaler Sicherheitsberater, formuliert Amerikas Anspruch so.
Dies ist die westliche Hemisphäre. Hier leben wir und wir werden es nicht zulassen, dass die westliche Hemisphäre zu einer Operationsbasis für Gegner, Wettbewerber und Rivalen der Vereinigten Staaten wird.
Es ist eine unverhohlene Warnung an souveräne Staaten in Lateinamerika, nicht mit Russland und nicht mit China zu kooperieren. Aber Trumps aggressive Außenpolitik erschüttert auch die Europäer. Schließlich fordert der US-Präsident von Dänemark nicht mehr und nicht weniger als Grönland. Droht also das Ende der transatlantischen Allianz, gar des Westens, wie wir ihn kannten? Dazu habe ich Herfried Münkler befragt. Die Einschätzung des Politikwissenschaftlers ernüchternd.
Es dürfte de facto auf das Ende der NATO hinauslaufen, das ja. Weil klar ist, wenn er sich Grönland geholt hat, dann wird er wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, ohne Island geht das aber gar nicht. Island ist letzten Endes mindestens so wichtig wie Grönland, jedenfalls geostrategisch. Und dann geht das so weiter, nicht? Und dann müssen sich die Europäer wirklich überlegen, wie sie darauf reagieren.
Das ausführliche Gespräch hören wir gleich, aber vorher knüpfen wir kurz an die Sonderfolge von Samstag an. Astrid, es ist nicht ganz einfach, Schritt zu halten mit den Ereignissen. Wo stehen wir nun, einige Tage nach dem gewaltsamen Militäreinsatz der Amerikaner in Venezuela?
Schauen wir zunächst einmal nach New York. Dorthin ist Nicolas Maduro nach der Festnahme oder auch Entführung, wie Maduro selbst, aber auch Wissenschaftler sagen, dorthin ist er gebracht worden und am Montag zum ersten Mal vor Gericht erschienen. Er hat dort wenig überraschend auf nicht schuldig plädiert. Nochmal kurz zur Erinnerung, die USA haben Maduro ja unter anderem wegen des Vorwurfs des Drogenterrorismus angeklagt, wobei auch klar ist, dass bei der Militärintervention am Samstag auch die immensen Ölvorkommen in Venezuela eine große Rolle gespielt haben. US-Präsident Trump hat ja daraus auch kein Geheimnis gemacht, die Kontrolle übernehmen zu wollen.
Und wie geht es in Venezuela nun weiter nach dem gewaltsamen Einsatz dieses US-Spezialkommandos und der Verschleppung des Präsidenten?
Zum einen fahndet die venezolanische Polizei nach Kollaborateuren. Verschiedene US-Medien haben darüber berichtet, dass das US-Militär offenbar Unterstützung vor Ort in Caracas bekommen hat. Und eine Person im direkten Umfeld von Maduro soll ständig Informationen über dessen Aufenthaltsort übermittelt haben. Und nach dieser Person und auch anderen sucht man. Politisch ist es so, dass es offenbar nicht so schnell in Venezuela zu Neuwahlen kommen wird. Trump hat das ausgeschlossen, denn man wolle das Land erstmal in Ordnung bringen, hat er gesagt, was auch immer das heißt. Aber klar zu sein scheint erstens, dass der Fokus jetzt auf der Ölindustrie liegt und zweitens, dass die US-Regierung den künftigen Kurs des südamerikanischen Landes auf jeden Fall mitbestimmen will, dass sie erwartet, dass die neue geschäftsführende Präsidentin, die heißt Delcy Rodriguez, kooperiert. Die bisherige Vizepräsidentin war auch die rechte Hand von Maduro. Die ist am Montag vereidigt worden und die hatte auch zunächst Widerstand angekündigt, dann aber Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit Washington signalisiert. Zumindest hat sie auf Instagram geschrieben:
Wir laden die Regierung der Vereinigten Staaten ein, gemeinsam an einer Agenda der Kooperation zu arbeiten, die auf gemeinsame Entwicklung ausgerichtet ist und im Rahmen des Völkerrechts ein dauerhaftes Zusammenleben in der Gemeinschaft stärkt.
Und sie hat noch hinzugefügt, Venezuela strebe ein Leben ohne Bedrohungen an und wolle auf ausgewogene und respektvolle Beziehungen zu den USA hinarbeiten. Also Stefan, da hat offenbar der Druck aus den USA, der da vorher schon entwickelt worden ist, Wirkung gezeigt. Denn Trump hatte unverhohlen mit einem zweiten Militärschlag gedroht. Falls sich die venezolanische Regierung widersetze, dann könne Rodriguez eine noch schlimmere Situation als Maduro drohen.
Deutliche Warnung also. Man hätte ja denken können, Astrid, dass nach dem Sturz Maduros die Oppositionsführerin und ja noch relativ frisch gebackene Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado die Geschäfte übernehmen würde. Immerhin hat sie ihre Auszeichnung im Dezember demonstrativ dem ja spürbar neidischen Donald Trump gewidmet für seine Unterstützung der venezolanischen Opposition. Warum setzt Trump nicht auf Machado?
Weil er deutlich erkennen hat lassen, dass er Machado nicht für geeignet hält. Sie habe nicht die Unterstützung und den Respekt im Land, so hat es der US-Präsident offiziell formuliert, und damit dann auch etwaige Hoffnungen der Opposition auf einen schnellen demokratischen Wandel enttäuscht.
Das Vorgehen der USA, das militärische Vorgehen in Venezuela, ist aber auch auf breite Kritik gestoßen und wurde von vielen Ländern verurteilt. Am Montag hat der UN-Sicherheitsrat dazu getagt. Was ist dabei rausgekommen?
Keine konkreten Ergebnisse, die waren auch nicht erwartet worden. Auf der einen Seite haben wir die USA gesehen, die den Angriff verteidigt haben. Die Festnahme sei ein Akt der Strafverfolgung gewesen und Maduro kein legitimes Staatsoberhaupt. Und dafür bekamen die USA Unterstützung von rechtsgerichteten Regierungen aus Argentinien und Paraguay. Und auf der anderen Seite haben etliche Länder aber das Vorgehen als völkerrechtswidrig verurteilt. Und sie haben auch die Freilassung Maduros gefordert. Und das waren Länder wie zum Beispiel China und Russland. Russlands UN-Botschafter sprach auch von einem zynischen Verbrechen und von Vorboten zu einer Ära der Gesetzlosigkeit. Da kann man, Stefan, bei aller berechtigten Kritik an dem US-Einsatz nur sagen, ausgerechnet Russland, das seit nunmehr 4 Jahren den Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Aber schauen wir nochmal auf die Frage des Völkerrechts. Darüber sprichst du ja auch gleich noch mit Herfried Münkler. Aber aus Sicht vieler Expertinnen und Experten haben die USA eindeutig dagegen verstoßen. Etliche Länder benennen das auch so eindeutig. Andere sind dagegen zurückhaltender, vermeiden direkte Kritik an den USA und betonen eher grundsätzlich die Bedeutung des Völkerrechts. Dazu gehört die EU, dazu gehört auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Der hatte ja erklärt, die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes sei komplex. Dazu nehme man sich Zeit. Und das hat zum Beispiel der Opposition missfallen und aus der SPD zum Beispiel kamen viel deutlichere Töne. Was sich zeigt insgesamt ist, dass sich die EU und auch die Bundesregierung in einem Dilemma befinden. Einerseits wollen sie das Völkerrecht gewahrt sehen, andererseits wollen sie aber auch nicht riskieren, Donald Trump in irgendeiner Form zu vergrätzen und auch in eine offene Konfrontation mit ihm zu treten, zumal man die USA dringend benötigt für einen Waffenstillstand in der Ukraine, für die notwendigen Sicherheitsgarantien für das von Russland angegriffene Land. Ob sich diese Strategie, die man da im Moment fährt, auszahlt, das ist die große Frage. Dass sie schwer vermittelbar ist, das ist, glaube ich, allen klar.
Und das finden wohl auch manche unserer Hörerinnen und Hörer und weisen in Mails darauf hin, dass es die eigene Glaubwürdigkeit nicht gerade fördert, wenn man Russland wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen die Ukraine kritisiert, den US-Präsidenten aber nach dem gewaltsamen Militäreinsatz in Venezuela und der Verschleppung Maduros mit Kritik verschont. Doppelmoral lautet der Vorwurf. Und die Europäer müssen sich ja auch fragen, wie sie reagieren wollen, wenn Trump ernst macht mit seinem Anspruch auf Grönland und sich das ressourcenreiche Territorium einzuverleiben, das zu Dänemark gehört. Derartige Befürchtungen haben in den vergangenen Tagen neue Nahrung bekommen, oder?
Genau, Stein des Anstoßes war ein Post von Katie Miller. Das ist die Ehefrau des stellvertretenden Stabschefs im Weißen Haus, dem einflussreichen Trump-Vertrauten Steve Miller. Katie Miller jedenfalls hatte nach der Militäraktion in Venezuela eine Karte Grönlands gepostet. Und zwar war die in US-Farben gehalten und dazu wurde dann das Wort geschrieben »bald«. Es gibt zwar manche Beobachter, die sagen, okay, das solle man jetzt alles mal nicht so hochhängen. Fakt ist aber, dass Donald Trump Grönland haben will. Ein Gebiet mit großer strategischer Bedeutung, mit vielen Bodenschätzen. Und Trump hat das auch nochmal sehr deutlich gemacht.
We need Greenland.
Wir brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Es ist strategisch so wichtig. Derzeit ist Grönland von russischen und chinesischen Schiffen umgeben. Wir brauchen Grönland aus Gründen der nationalen Sicherheit. Und Dänemark wird das nicht schaffen, das kann ich Ihnen sagen.
Man werde sich in rund 2 Monaten um Grönland kümmern, hat Trump noch angekündigt. Und auch wenn wir wirklich vieles vom US-Präsidenten gewohnt sind, finde ich es doch erschreckend, wie despektierlich Trump sich gegenüber Dänemark und damit immerhin ja auch einem NATO-Partner geäußert hat. Der Herr hat das Land auch ja ins Lächerliche gezogen. Um die Sicherheit in Grönland zu verstärken, hat er gesagt, hätten sie noch einen Hundeschlitten hinzugefügt und gedacht, das war eine großartige Verstärkung, so Trump. Womit er mutmaßlich auf die Sirius-Hundeschlittenpatrouille angespielt hat, die das dänische Militär im Nordosten der Insel stationiert hatte.
Wie waren denn die europäischen Reaktionen darauf?
Da gab es natürlich deutliche Kritik, zuvorderst von Grönlands Regierungschef Jens Fredrik Nielsen. Der hat auf Facebook geschrieben, es sei genug, auf mich wirkte das so, als ob ihm jetzt wirklich der Kragen geplatzt ist. Hat geschrieben aber auch, dass man offen für Dialog und Diskussionen sei. Das aber müsse über die angemessenen Kanäle und unter Achtung des Völkerrechts geschehen. Sein Land stehe nicht zum Verkauf und man könne Grönland auch nicht mit Venezuela vergleichen, denn man sei ein demokratisches Land, so Nielsen. Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat sich auch geäußert. Sie hat die USA aufgefordert, die Drohungen einzustellen und Frederiksen hat auch deutlich gewarnt.
Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig.
Sollten die USA beschließen, ein anderes NATO-land militärisch anzugreifen, dann sei alles vorbei, so Frederiksen. Das gelte auch für die NATO und damit für die Sicherheitsarchitektur, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs besteht. Gucken wir noch auf die Reaktionen aus der EU, Großbritannien und auch aus Deutschland. Auch von dort kommt Unterstützung. Außenminister Wadefuhl erklärte zwar, Trump habe mit Blick auf Grönland richtigerweise darauf hingewiesen, dass es ein verstärktes chinesisches, russisches Interesse an der Region gebe und das berühre unsere Sicherheitsinteressen und von daher ergebe es Sinn, die Sicherheitslage gemeinsam mit den USA zu besprechen. Aber er wies auch darauf hin, dass es die territoriale Integrität Grönlands gibt und die gelte es auch zu respektieren. Unklar ist im Moment, Stefan, was die USA sich eigentlich vorstellen, wie sie den Anspruch auf Grönland umsetzen wollen würden und auf der anderen Seite, wie man dann das strategische Interesse der USA befriedigen kann und eine Konfrontation innerhalb der NATO vermeiden könnte.
Nicht nur in Grönland und Dänemark schaut man mit Sorge auf das, was die USA und Präsident Trump machen, sondern auch in anderen Ländern, denen Trump ja ganz offen mit US-Interventionen gedroht hat. Welche sind das?
Da ist zum Beispiel Kolumbien. Da hat Trump behauptet, dass das Land sehr krank sei, dass es von einem kranken Mann regiert werde, nämlich Präsident Petro. Dieser sei in Drogenhandel verwickelt. Und unsere Korrespondentin, die aus der Region berichtet, hat erklärt, das stimmt nicht. Aber sie hat darauf verwiesen, dass Kolumbien der weltweit größte Drogenproduzent ist. Und Donald Trump hat gesagt, und das muss einen, glaube ich, vor dem Hintergrund der Ereignisse vom Wochenende in Venezuela doch aufhorchen lassen, auf die Nachfrage einer Journalistin, ob es einen Militäreinsatz gegen Kolumbien geben werde, hat Trump erwidert, das klingt für mich gut. Kolumbiens Präsident Petro hat seinerseits sehr scharf reagiert und man muss aber auch sagen, im Frühjahr sind in Kolumbien Präsidentschaftswahlen. Es könnte also gut sein, dass Trump mit seinen Aussagen auch auf diese Wahlen jetzt erstmal Einfluss nehmen will. Ein weiteres Land, das im Fokus der US-Regierung steht, das ist Kuba. Außerdem hat Trump noch die Autorität von Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum in Frage gestellt. Sie regiere Mexiko nicht, das täten die Kartelle und man müsse in Mexiko etwas tun. Auch da ließ Trump allerdings offen, was genau. Klar ist, der US-Präsident gilt als unberechenbar. Man weiß nie, was er von seinen Ankündigungen dann auch tatsächlich wahrmacht. Aber man sieht in dieser zweiten Amtszeit, was er umzusetzen bereit ist, dass er sich nicht um internationale Regeln und rechtliche Normen schert und auf das Recht, du hast es eingangs gesagt, des Stärkeren setzt. Und ich denke, das muss uns in Europa, in Deutschland Sorgen bereiten.
Danke, Astrid. Jetzt sind wir wieder im Bilde. Über die geopolitische Gemengelage nach dem US-Militäreinsatz in Venezuela, den Bedeutungsverlust des Völkerrechts und was all dies für uns Europäer bedeuten könnte, spreche ich jetzt mit Herfried Münkler. Er ist emeritierter Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und viel beachteter Buchautor. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Hallo, Herr Niemann.
Herr Münkler, US-Präsident Trump hatte die Drohkulisse gegenüber dem Maduro-Regime in Venezuela ja über Monate aufgebaut. Es gab immer wieder tödliche Luftschläge der Amerikaner gegen mutmaßliche Drogenschmuggler in internationalen Gewässern. Es gab die Verlegung von US-Kriegsschiffen in die Region und es gab persönliche Warnungen Trumps an Maduro. Hat Sie persönlich überrascht, wie weit die Amerikaner dann in der Nacht zum Samstag gegangen sind?
Ach, eigentlich nicht. Ich meine, wenn man sich die Sache in Ruhe anschaut, dann sind ja die Angriffe auf Caracas im Wesentlichen ein Ablenkungsmanöver gewesen, um das Militär zu beschäftigen mit anderen Fragen und in Ruhe Maduro und seine Frau zu kidnappen, um es mal bei dem zu benennen, was es tatsächlich war. Und das sind Operationen, die die USA mit einem überschaubaren Risiko eingehen, da sie dort eine technische und organisatorische Überlegenheit haben. Das hat sich ja auch vor nicht allzu langer Zeit bei den Luftschlägen gegen Teheran gezeigt. Also das ist nicht überraschend gewesen. Was mich überrascht hat, ist das Tempo, mit dem er dabei vorgegangen ist. Das unterschätzt man immer wieder, denkt, naja, da ist noch ein bisschen Zeit. Aber Trump lässt sich keine Zeit. Man kann sagen, er ist eigentlich ein Gehetzter. Gestern noch oder ja vor zwei Wochen war die Ukraine das Hauptthema, das jetzt völlig in den Hintergrund getreten ist. Jedenfalls in der amerikanischen Agenda. Und er konzentriert sich auf die Konsolidierung eines imperialen Raumes, der von den USA beherrscht wird.
Das analysieren wir jetzt in Ruhe. Sie haben gesagt, Trump wirkt gehetzt. Die Militäroperation selbst war über Monate vorbereitet. Das wissen wir inzwischen. Ich will noch mal zurück, was Sie eben Kidnapping genannt haben, weil ja gerade so viel vom Völkerrecht die Rede ist. Wie würden Sie also die nächtliche Militäraktion der USA mit Luftschlägen, mit Toten, mit Verletzten und einem gewaltsam in die USA verschleppten Präsidenten nennen?
Ja gut, ich meine, es war sicherlich ein Bruch des Völkerrechts, insofern es eine Immunität von Staatspräsidenten und die Souveränität eines Staates gibt, die seitens der USA hier missachtet worden ist. Aber seitdem ich mein Buch über Imperien geschrieben habe, ist mir eigentlich klar, dass Imperien klassischerweise Grenzen nicht als für beide Seiten bindende Räume betrachten, wie das bei Staatensystemen der Fall ist, sondern, ja, könnte sagen, semipermeabel, also von der einen Seite zu durchdringen, von der anderen nicht. Also ist natürlich nicht vorgesehen, dass Venezuela mit irgendwelchen Fähigkeiten in Mar-a-Lago Donald Trump verhaftet, weil er sich gewisser Vergehen gegen das Kriegsvölkerrecht und anderes zu Schulden gekommen hat, sondern das macht er bei anderen. Diese einseitige Form ist gewissermaßen ein definitives Merkmal imperialen Auftretens. Und insofern sagt man jetzt eigentlich nicht viel, wenn man sagt, das war ein Bruch des Völkerrechts. Große Akteure fühlen sich ohnehin auch klassischerweise an das Völkerrecht weniger gebunden als kleine Akteure. Und man kann sagen, wer die Fähigkeit hat, sich über die Regeln hinwegzusetzen, der steht auch immer in Versuchung, es zu tun. Und auf die Regeln pochen halt nur diejenigen, die auf die Einhaltung der Regeln angewiesen sind, weil sie wenig Fähigkeiten im Portfolio ihrer Macht haben.
Das klingt ein bisschen, auch wenn ich das sagen darf, nach dem Schulterzucken eines abgeklärten Experten, der sagt, ja, das hat man kommen sehen. Deutlich aufgewühlter sind viele Hörerinnen und Hörer, die mahnen, man dürfe doch in puncto Völkerrechtsverletzung, wenn wir jetzt Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine betrachten, der hier das Hauptthema ist oft, und die USA, da dürfe man jetzt nicht mit zweierlei Maß messen. Was sagen Sie denen?
Naja, denen sage ich gewissermaßen, der russische Angriffskrieg war mit der Annexion der Krim, also schon fast 10 Jahre vorher, ein klarer Verstoß gegen die UN-Charta. Das sind aber auch die Manöver und die permanenten Drohungen und die hybride Kriegführung der Chinesen gegenüber Taiwan. Denn es ist nicht nur der Angriffskrieg in der Charta verboten, sondern auch das Drohen mit militärischer Gewalt zum Zwecke der Erreichung politischer Ziele. Und was Trump jetzt gemacht hat, gehört gewissermaßen in eine lange Reihe von Maßnahmen, die er durchgeführt hat. Auch der Luftschlag gegen Teheran war in diesem Sinne ein für jedenfalls aus amerikanischer Sicht unprovozierter Angriff. Ich glaube, dass die Europäer gut beraten sind, nicht zu glauben, wenn sie sagen, das ist eine Verletzung des Völkerrechts, dann zu meinen, sie hätten jemanden wirklich im Mark getroffen und erschüttert, sondern das Völkerrecht, Charta der Vereinten Nationen, überhaupt die werte- und regelbasierte Ordnung, ist inzwischen ein System geworden, bei dem derjenige der Verlierer ist, der sich an die Regel hält, und diejenigen, die die Regel brechen, die Gewinner sind. Das gilt für Putin schon jetzt im Ukraine-Krieg. Das wird sich auch im Falle von Donald Trump zeigen. Und vor allen Dingen dann, wenn er weitere Schritte unternimmt. Kolumbien hat er ja bereits in den Fokus gefasst. Ich denke, dass als nächstes Mexiko dran sein wird. Wir müssen uns als Europäer daran gewöhnen, dass es wenig Sinn macht, auf eine Regelstruktur, also das Völkerrecht, zu verweisen, die von denjenigen, die sie übertreten können, ohne Nachteile dafür in Kauf nehmen zu müssen, permanent übertreten wird. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir eher in der Lage sind, uns gegenüber den USA und ihren Maßnahmen und auch gegenüber Russland behaupten zu können, also mit dem ernst zu machen, was man strategische Autonomie nennt.
Nach dieser ernüchternden Analyse, wie bewerten Sie denn dann, was im UN-Sicherheitsrat passiert ist? Da wurde sich ja auch empört über den Bruch des Völkerrechts durch die USA. Russland und China haben wenig überraschend die Trump-Regierung als Weltpolizist und als Regelbrecher angegriffen. Was ist davon zu halten?
Naja gut, ich meine, wenn Sie China und Russland als gewissermaßen die Verteidiger des Völkerrechts anführen, dann zeigt das ja gewissermaßen, dass das eine Spielkarte ist, die auch von denen gelegentlich ausgespielt wird, die normalerweise diese Karte verschwinden lassen oder in den Ärmel stecken oder demonstrativ zerreißen, die sich also genau an das Völkerrecht nicht halten. Es ist ja auch in Betracht zu ziehen, dass die Europäer sich in ihrer Erklärung sehr zurückgehalten haben, weil sie auf die USA angewiesen sind, nicht? Sodass wir es also hier gewissermaßen nicht mit einer wie auch immer bindenden Rechtsordnung zu tun haben, dass wir auch gar keinen haben, den man als Hüter des Völkerrechts ansehen kann. Denn der Generalsekretär der Vereinten Nationen hat ja bekanntlich keine Standby-Forces, die er einsetzen könnte. Der Sicherheitsrat blockiert sich in allen entscheidenden Fragen selber. Es ist also gewissermaßen die Aufgeregtheit derer, die nicht wissen, was sie tun sollen, die jetzt in dieser Situation sagen, aber das Völkerrecht, und die, wenn sie genau hinschauen, beobachten, dass wir hier ein Spiel spielen, bei dem einige permanent gewinnen, weil sie Regelbrecher sind, und einige permanent das Nachsehen haben, weil sie regelkonform agieren.
Würden Sie den Europäern raten, künftig auch das Völkerrecht zu brechen, um mehr respektiert zu werden?
Nein, das nicht. Aber sich Fähigkeiten zu verschaffen, die Einhaltung des Völkerrechts nicht nur gewissermaßen wie hilflose Intellektuelle anzumahnen, also zu warnen und zu klagen und Jeremiaden anzustimmen, sondern Fähigkeiten zu haben, das Völkerrecht auch durchzusetzen, also ihm Geltung zu verschaffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass gewissermaßen die Europäer als ein starker Akteur das letzte relevante Bollwerk von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Weltordnung sein könnten, wobei sie sich klugerweise auf bestimmte Räume beschränken sollten und nicht glauben, sie könnten das alles global durchsetzen. Aber auf diese Weise, sozusagen die Gutwilligen, na, sagen wir mal Kanada, Japan, vielleicht Australien oder solche Länder hinter sich zu scharen und auf diese Weise dann tatsächlich ein Machtfaktor zu sein, den auch Wladimir Putin, Donald Trump oder Xi Jinping ernst nehmen müssen. Ich glaube, das ist das, worüber wir nachdenken müssen, statt ständig uns in Völkerrechtsbestimmungen zu vergraben, also sozusagen aus der Ecke der Ohnmacht in die Mitte des Rings zu gehen und bereit zu sein, auch für Auffassungen und Sichtweisen zu streiten, nicht? Das hat aber erstens andere Fähigkeiten der Europäer zur Voraussetzung und sicherlich auch eine andere Einstellung der Bevölkerung.
Dann gucken wir noch einmal nach Venezuela. Welche Motivation hat aus Ihrer Sicht Trump zu dieser Aktion getrieben? Die eigene Bevölkerung vor Drogen schützen, Demokratie bescheren der venezolanischen Bevölkerung, das Interesse an Ölreserven? Was war ausschlaggebend aus Ihrer Sicht?
Ja, ich meine, es gibt eine Argumentation nach innen in die USA, die Probleme des Imports von Drogen zum Thema hat. Schließlich hat das Land doch erhebliche Todesraten, weil es mit Drogen überschwemmt wird. Aber das ist, glaube ich, nicht Trumps Ziel, sonst hätte er anders angesetzt. Venezuela ist bekanntlich nicht die Hauptlinie des Transports von Drogen in die USA. Da gibt es ganz andere Wege. Also das spielt, glaube ich, nur nach innen eine Rolle und ist eine Form von politischer Unterstützungspropaganda. Demokratie einführen, sagten Sie als zweites, das ist unwahrscheinlich, dass ein Mann sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit engagiert, der im eigenen Land von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht besonders viel hält, der also damit nichts am Hut hat. Und dann kommt noch hinzu, dass in dieser Frage die USA ein gebranntes Kind sind, weil sie mit dem Irak, wo sie sowas versucht haben, unter der Regierung des jüngeren Bush furchtbar gescheitert sind.
Also Regime Change.
Das ist ein
Trauma,
das die USA haben, nicht? Und das hat ja auch, glaube ich, der Verteidigungsminister ausdrücklich nochmal betont. Das sei keine Wiederholung von Irak. Und man werde auch von einer Demokratisierung die Finger lassen, sondern es geht darum, gar nicht mal unbedingt einen Regime Change durchzuführen, sondern eher in Caracas eine Regierung zu installieren, die sich an gewisse Vorgaben aus Washington hält und denen folgt.
Dann ist es aus Ihrer Sicht auch kein Widerspruch, wenn ich das sagen darf, dass der US-Präsident in Venezuela nun erstmal auf Figuren des alten Maduro-Regimes zu setzen scheint, nicht? Wie die ehemalige Außenministerin, Geheimdienstchefin und Vizepräsidentin Delcy Rodriguez, die ja bislang eine Säule des Systems Maduro war, die nun das Ruder übernimmt und Kooperationsbereitschaft signalisiert hat. Das heißt, es kommt gar nicht darauf an, ob man mit diesen Leuten Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gewährleisten kann, sondern es geht mehr um, was Stabilität und US-Interessen.
Ja, zwei zentrale Imperative, nämlich erstens Reduzierung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, insbesondere zu China, aber auch zu Russland. Und zweitens Wiederzulassung der US-Ölkonzerne bei der Ausbeutung der venezolanischen Bodenschätze. Das sind die beiden entscheidenden Punkte. Und alles andere, das ist sozusagen Gerede am Rande, sozusagen wie Rankenwerk, das einen Stamm umgibt, das aber keine tragende Funktion haben kann, sondern die tragende Funktion sind geoökonomische und geostrategische oder geopolitische Interessen. Und Trump hat sich ja die alte Monroe-Doktrin angeeignet, indem er sie unter Anspielung auf seinen Vornamen Donroe-Doktrin nennt. Also in diesem Falle das Heraushalten von Russland und China aus ganz Lateinamerika. Wobei man sagen muss, da hat China in den letzten Jahren, Jahrzehnten durchaus eine starke Position wirtschaftlicher Art aufgebaut, die Trump natürlich ein Dorn im Auge ist, die aber gleichzeitig doch mal durch seine rigide, teilweise unverschämte Politik gegenüber den Lateinamerikanern stark gemacht hat. Das kommt man sozusagen noch dazu nehmen. An der Motivation greift er jetzt auf Drohinstrumente zurück, teilweise also auch auf Gewaltmittel, um deutlich zu machen, ja, solltet die Finger davon lassen, China als Alternative zu uns aufzubauen. Ihr seid gewissermaßen unsere Einflusszone.
Bleiben wir kurz bei der Monroe-Doktrin oder Donroe-Doktrin, wie Donald Trump die jetzt gerne nennt. In Mode gekommen ist jetzt wieder der viel zitierte Begriff des Hinterhofes der USA. Ich mag diesen abwertenden und anachronistisch anmutenden Ausdruck eigentlich nicht, aber er hat ja offensichtlich wieder Konjunktur in Trumps Amerika. Es geht um Einflusszonen. Können Sie noch mal kurz erklären, was das Handeln von Trump heute mit der Monroe-Doktrin zu tun hat, die ja von 1823 stammt? Das ist ja die Vorvorzeit sozusagen. Wie wird das jetzt in neues Handeln übersetzt, auch für die nationale Sicherheitsstrategie der USA?
Also die alte Monroe-Doktrin hatte wesentlich defensiven Charakter und der amerikanische Außenminister, spätere Präsident Monroe, hat im Prinzip den europäischen Staaten, das galt besonders Spanien, nahegelegt, die Finger davon zu lassen, in die Befreiungskämpfe ihrer Kolonien massiv einzugreifen, sondern gewissermaßen Lateinamerika in die Unabhängigkeit zu entlassen. Er hat nicht gesagt, dass das definitiv eine amerikanische Sphäre sei. Das war eher eine US-amerikanische Sphäre sei, das kam eher sozusagen implizit mit, sondern dass die Europäer dort nichts zu suchen haben. Und das war sicherlich eine Unterstützung der antikolonialen Emanzipation fast des gesamten lateinamerikanischen Halbkontinents. Das, was heute ist, ist sozusagen die Eingliederung dieser Räume in die amerikanische Einflusssphäre. Und das ist Bestandteil einer doch fundamentalen Veränderung der geopolitischen Konstellation, insofern sich die USA aus der Rolle eines global agierenden, wir haben gerne gesagt wohlwollenden Hegemons zurückziehen und die Position eines Imperiums in einem territorial konsolidierten Raum. Man könnte auch sagen, der Rekurs auf diesen Begriff, den Carl Schmitt mal im Hinblick auf die deutsche Politik eingeführt hat, eines Großraums, in den andere Mächte nicht zu intervenieren haben. Das in diesem Fall sind das nicht die Europäer, sondern das sind vor allen Dingen China und Russland. Und die Europäer haben, muss man dazu sagen, auch jetzt wieder das Ganze verschlafen. Denn hätten sie das Mercosur-Abkommen vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen unterschrieben.
Das Handelsabkommen mit Lateinamerika.
Genau, genau. Und sozusagen, um die französische und vor allen Dingen die italienische Landwirtschaft zu schützen, haben sie das nicht getan. Das zeigt sozusagen, sie wollen ein 100-Meter-Rennen gewinnen, aber sie können eigentlich nur humpeln und mit zwei Krücken laufen. Und das wird jetzt sich weisen, ob man das noch hinbekommt oder ob Trump allen Staaten, die das unterzeichnen, sagt, dann schaue ich bei euch vorbei und hole eure Präsidenten raus.
Aber Herr Münkler, dann zu der Hinterhoflogik und dem Einfluss in der westlichen Hemisphäre noch eine Anschlussfrage. Bedeutet das, dass die USA sich nicht mehr als globale Supermacht sehen, sondern quasi andere Einflusssphären anderen Mächten überlassen. Das würde ja oder könnte bedeuten, dass man die Ukraine als Hinterhof Russlands zählen könnte und das demokratisch regierte Taiwan als Hinterhof Chinas. Und wenn man sich sozusagen in den Hinterhöfen der anderen nicht einmischt, dann wäre das ja eine erschreckende neue Konsequenz aus dieser Weltordnung.
Naja, also wie Sie mag ich den Ausdruck Hinterhof nicht, denn klassischerweise galt nur die Karibik und ein paar Staaten Mittelamerikas als der Hinterhof. Womit wir es jetzt zu tun haben, ist eigentlich die Konsolidierung einer umfassenden Einflusssphäre, zu der auch noch Argentinien und Chile zählen, was allerdings für die USA kein Problem darstellt, denn dort sind inzwischen ja rechtsgerichtete oder libertäre Präsidenten an die Macht gekommen, ganz regulär. Das ist also die Schaffung eines großen Raumes. Vielleicht kommen wir noch auf Grönland zu sprechen, der gewissermaßen dann die Konsolidierung nach oben darstellt. Dass Kanada auf Trumps Einkaufszettel steht, hat er ja auch hinreichend deutlich gemacht. Die Konsolidierung eines Großraums. Und wenn Sie sagen, das würde bedeuten, würde ich sagen, wechseln Sie doch vom Konjunktiv in den Indikativ, dann sind Sie in der Realität angekommen. Denn das, was das ursprüngliche Friedensangebot der USA gegenüber Russland und der Umgehung der Ukraine anbetraf, ist ja im Prinzip die Akzeptanz der russischen Behauptung, zumindest der gesamte Donbass gehört zu unserer Einflusssphäre und das Schwarze Meer auch. Und wenn man da genau hinschaut, kann man ja auch sehen, wie im Prinzip Putin das ganz systematisch verfolgt hat, vom Zweiten Tschetschenienkrieg über den Georgienkrieg, hat er sozusagen die östliche Seite des Schwarzen Meeres unter Kontrolle gebracht. An der westlichen Seite, Bulgarien, Rumänien, Moldau betreffend, hat er das mit Wahlbeeinflussung versucht. Und die russischen Pläne sehen ja auch vor, dass im Prinzip der gesamte Norden des Schwarzen Meeres, also Odessa eingeschlossen, russisch werden soll. Das heißt, wir haben hier Einflusssphärenpolitik und die Chinesen werden sich auch darauf berufen, dass Taiwan letzten Endes chinesische Einflusssphäre ist. Und ich würde sagen, wenn einer die Ereignisse in Venezuela mit größter Sorge betrachten muss, dann ist das vor allen Dingen für Taiwan geltend.
Dass Xi Jinping vielleicht glaubt, dass die Sicherheitsgarantien der Amerikaner von früher für das demokratisch regierte Taiwan nicht mehr viel wert sind.
Ja, das kann man sagen. Ich meine, er hat deswegen ja auch den Taiwanern jetzt noch einmal ordentlich Waffen verkauft, was nichts mit Sicherheitsgarantien zu tun hat, sondern mit Dealmaking. Denn Taiwan ist ja ein zahlungskräftiger Kunde. Und die Chinesen stehen jetzt das erste Mal unter Druck, schneller zu handeln. Bislang haben sie ja sehr auf Zeit gespielt und nicht im Schatten des Ukraine-Krieges ihre Probleme zu bearbeiten angefangen. Aber es gibt jetzt sozusagen auch sicherlich den Ratschlag, bevor die US-Waffen in Taiwan eingetroffen sind, Taiwan anzugreifen.
Dann kommen wir auf Grönland, das sich zumindest bedroht fühlt, weil Trump ja deutlich gemacht hat, dass Amerika Anspruch erhebt aus nationalem Sicherheitsinteresse, wie es heißt. Nach welcher Logik ist das richtig aus Ihrer Sicht?
Naja, richtig ist das sozusagen normativ betrachtet überhaupt nicht. Weil wenn er tatsächlich die Sorge hätte, dass chinesische und russische Schiffe vor der grönländischen Küste sich tummeln, was eine Behauptung ist, die durch keine Wahrheit gedeckt ist, dann hätte er ja sagen können, das ist ein NATO-Problem. Das müssen vor allen Dingen die Europäer mit freundlicher Unterstützung der USA lösen. Nicht, aber indem er gewissermaßen Ansprüche auf Grönland im Sinne der Einverleibung Grönlands in die USA, langfristig sicherlich, erhebt, kann man sagen, ist das hier dasselbe nur nach Norden, was wir die ganze Zeit im Hinblick auf den lateinamerikanischen Teil Amerikas diskutiert haben. Und nach allem, was man so weiß und sagen kann, ist die Übernahme Grönlands unter amerikanische Kontrolle eigentlich kein besonders aufregendes und anstrengendes Unternehmen. Es dürfte de facto auf das Ende der NATO hinauslaufen, weil klar ist, wenn er sich Grönland geholt hat, dann wird er wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, ohne Island geht das aber gar nicht. Island ist letzten Endes mindestens so wichtig wie Grönland, jedenfalls geostrategisch, vielleicht nicht unbedingt geoökonomisch. Und dann geht das so weiter, nicht? Und dann müssen sich die Europäer wirklich überlegen, wie sie darauf reagieren. Und nicht noch mal rufen, Völkerrecht, Völkerrecht. Das wird Trump an nichts hindern und er wird vollendete Tatsachen schaffen.
Sie tragen mit großer Gelassenheit und nahezu beiläufig vor, was viele lange belächelt haben und für eine irre Übertreibung hielten, dass Trump tatsächlich mit dem Gedanken spielen könnte, mit militärischer Macht einem NATO-Partner Territorium wegzunehmen. Sie halten das für denkbar und für wahrscheinlich, höre ich raus.
Ich würde sagen, für wahrscheinlich, ja. Ich meine, was hätte es sonst für einen Sinn, solche Ankündigungen zu machen, nicht? Und dann auch zu sagen, ja, über Grönland sprechen wir in 20 Tagen oder so etwas. Also das steht ganz klar auf seinem Zettel drauf. Und es ist auch ganz klar, dass Dänemark, das ja auch in einer besonderen Beziehung stehende Grönland, nicht wird schützen können. Die Amerikaner müssen da auch jetzt gar nicht mit viel Militär aufkommen. Sie haben ja dort schon Basen. Es wäre vielleicht schlau, wenn die Europäer heute oder morgen sagen, lieber Donald Trump, wir verstehen das und wir sind auch ganz deiner Auffassung, dass Russland ein großes Problem ist. Hast du das jetzt endlich auch erkannt, wenn du von den russischen Schiffen sprichst und wir stationieren mit amerikanischer Unterstützung eigene Truppen in Grönland, um Grönland zu schützen, nicht? Dann müsste er aus der Deckung raus und sagen, ich will es aber alleine für mich haben. Ich bin in dieser Frage inzwischen der Überzeugung, man kommt nicht weiter, wenn man versucht, mit Gesten der Unterwürfigkeit und des Honig um den Bart schmierens oder was auch immer, Trump zu besänftigen und so zu tun, ach Gott, ja, das ist doch alles ganz wunderbar mit dir. Man muss dich nur ein bisschen pflegen und deine Eitelkeit bedienen. Nee, der hat schon seine Agenda. Die ist zwar immer ein bisschen erratisch und er ist auch in mancher Hinsicht ein Getriebener, weil er heute auf eine neue Idee kommt und morgen verfolgt er wieder was anderes. Aber dahinter steht schon eine strategische Linie, wie sie auch in der neuen Sicherheitsdoktrin der USA niedergelegt worden ist. Und die muss man schon sehr ernst nehmen. Und da muss man auch überlegen, wie man darauf reagiert. Und zwar effektiv und klug reagiert. Sonst steht man halt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, die ganze Zeit in der Ecke der Heulsusen.
Herr Münkler, Sie müssen los und einen Vortrag halten. Haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung.
Gerne.
Ja, wo immer Sie das Weltgeschehen verfolgen, man muss lange blättern, warten oder scrollen, bis Nachrichten aus der Ukraine kommen. Trotz all der verständlichen Aufregung um Venezuela und die Trump-Regierung wollen wir uns jetzt wie gewohnt Zeit nehmen für einen Blick auf die Lage im vor knapp 4 Jahren von Russland überfallenen Land. Ich freue mich, dass Florian Kellermann aus dem ARD-Studio Kiew Zeit für uns hat. Hallo Florian.
Hallo Stefan.
Du warst über Weihnachten und Silvester in Kiew. Wie hat die Ukraine diesen Jahreswechsel erlebt?
Es gibt hier und gab hier fast jeden Tag Angriffe mit russischen Langstreckendrohnen, russischen Raketen, immer wieder auf andere Regionen in der Ukraine. Auch auf die Hauptstadt Kiew gab es ja kurz vor Weihnachten schwere Angriffe. Zeitweise gab es in einem Drittel der Haushalte in der Hauptstadt keine Heizung, was bei den Temperaturen jetzt, die mittlerweile deutlich in die Minusgrade gerutscht sind, für die Menschen sehr, sehr beschwerlich ist. Andere Städte trifft es noch schlimmer, vor allem wenn sie in der Nähe der Front liegen oder in der Nähe der Grenze zu Russland, Cherson, Kharkiv. Dort sind also auch im Moment viele Menschen ohne Heizung. Und ohne Strom, es gibt praktisch kein Kraftwerk, mit Ausnahme der Atomkraftwerke, das von Russland noch nicht getroffen worden wäre. Umgekehrt greift die Ukraine auch kritische Infrastruktur in Russland an, vor allem Raffinerien, aber auch die Energieinfrastruktur. Das sehen die Menschen hier dann auch, dass im Gebiet Moskau zeitweise einige hunderttausend Menschen um Weihnachten herum beziehungsweise um den Jahreswechsel herum ohne Strom waren. Das heißt also, die ukrainischen Langstreckenangriffe sind regelmäßig geworden im vergangenen Jahr und die Ukraine entwickelt hier auch ein Raketenprogramm. Dazu hat uns der Luftwaffenexperte Valery Romanenko Folgendes gesagt.
Die Ukraine würde schneller vorankommen, wenn Russland nicht jede Fabrik, die an diesen Programmen beteiligt ist, angreifen würde. Die Herstellung von ballistischen Raketen ist so zeitweise ganz zum Erliegen gekommen. Bei den Marschflugkörpern gab es auch Angriffe, deshalb haben wir im Moment nur 2 Raketen, die zumindest produziert werden. Aber auch hier verhindern die russischen Angriffe, dass die Ukraine so viel herstellen kann, wie das von der Staatsführung angekündigt wurde.
Florian, wir haben Ende Dezember 2025 das letzte Mal über die Entwicklung an der Front berichtet. Hat sich dort irgendwas massiv bewegt in die eine oder andere Richtung?
Das Bild ist grundsätzlich das gleiche geblieben, dass Russland entlang der gesamten östlichen Front angreift, also in den Gebieten Kharkiv im Norden, Donetsk in der Mitte und auch Saporizhia im Süden. Und dort gibt es Punkte, an denen Russland Erfolge hat, vorstößt, andere Punkte, wo die Ukraine die Front besser hält. Man sieht daran, wie Russland kommuniziert, dass es gerne schneller vorrücken würde, denn es wird auch immer wieder behauptet, dass Städte schon eingenommen seien, die es gar nicht sind, zum Beispiel Kupjansk im Bezirk Kharkiv. Da ist es sogar so, dass die Ukraine Gegenoffensiven gestartet hat und Teile der Stadt wieder für die Ukraine befreien konnte. Bei Bokrovsk im Donetsk-Becken, da hat Russland auch schon gesagt, man habe es eingenommen, gibt es auch noch Straßenkämpfe, allerdings ist es dann nur noch der Nordteil der Stadt, den die Ukraine hält. Im Süden, im Bezirk Saporizhia, da wird sich der Krieg sicherlich auch noch ein Stück weit hin verlagern im Jahr 2026. Bei Huliapole, das ist eine Stadt dort, hat Russland auch Erfolge erzielt, ist also vorgerückt, hat da auch einen ukrainischen Kommandoposten sozusagen überrannt und auch das ganze Equipment dort einschließlich der Computer übernehmen können. Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, das heißt, er war bis vor kurzem Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kirill Budanov meint, Saporizhia werde auch ein Ziel für Russland in diesem Jahr. Russland wolle auch diesen Bezirk insgesamt ganz einnehmen.
Der Angriffskrieg der Russen geht also mit unverminderter Härte weiter. Wie fühlen sich die Menschen in der Ukraine im jetzt schon 4. Kriegswinter?
Sie sind natürlich sehr niedergeschlagen. Keine Heizung, kein Strom in den Städten. Immer wieder diese Verlustmeldungen von der Front, die ja auch viele Menschen sehr persönlich betreffen, weil es dann Verwandte, Bekannte sind, die verletzt werden oder sterben. Das heißt, die Stimmung ist niedergeschlagener und entwickelt sich weiter in diese Richtung. Allerdings diesen psychischen Zusammenbruch, den Russland sicher erreichen will mit seinen Angriffen, den der russische Staatschef Wladimir Putin erreichen will, dass die Ukrainer sagen, ja, es geht nicht mehr, wir sind zu allem bereit, unterwerfen uns einfach. Diesen Zusammenbruch kann ich bisher nicht erkennen und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er kurz bevorsteht.
Nun haben wir es gerade auch hier gehört, die Welt schaut gebannt nach Venezuela und in die USA. Gerade fühlen sich die Menschen in der Ukraine deswegen vergessen?
Die Menschen schauen ja nicht so genau hin, was im Westen jetzt über sie berichtet wird. Und sie sehen natürlich alles durch das Prisma ihres Kriegs jetzt, auch das ist, was in Venezuela passiert. Das heißt, sie sehen da zunächst mal auch eine Niederlage für Russland, für Wladimir Putin, weil ein Verbündeter von ihm, nämlich Maduro, ja, nicht mehr an der Macht ist in Venezuela. Eine Demütigung für Putin. Deswegen waren die Kommentare da eher, ja, positiv in der Ukraine. Und die wichtigste Frage ist, wie wirkt sich das Ganze auf den Ölpreis aus, nachdem jetzt die USA dort Öl fördern wollen, wieder in Venezuela. Das ist natürlich extremst wichtig für die Ukraine, weil das für Russland entscheidend ist, wie viel Geld Russland in seiner Kriegskasse hat, weil Russland natürlich vom Ölpreis abhängig ist.
Und was sind die Erwartungen der Bevölkerung für 2026? Rechnen Sie mit einer Fortsetzung des Krieges oder eher mit einer, ja, unter Umständen schmerzhaften Lösung für einen Frieden, wann auch immer?
Die Frage nach einer schmerzhaften Lösung bezieht sich zunächst mal ja auf die Verhandlungen, die die USA mit der Ukraine führen, die Versuche, einen gemeinsamen Friedensplan zu erreichen. Und da gibt es schon die Bereitschaft in der Bevölkerung, den Krieg an dieser Waffenstillstandslinie oder an einer Waffenstillstandslinie, die dann vereinbart wird, einzufrieren, also de facto auf Gebiete, die Russland erobert hat, zu verzichten. Wir haben da Umfragen gemacht auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz und eine Frau hat uns da Folgendes gesagt.
Wir haben schon so viele Menschen verloren. Wir können nicht noch mehr verlieren. Wenn ich hier die Allee mit den Fotos der Gefallenen entlang gehe, das ist furchtbar. Das tut einfach weh.
Aber es ist eben dann erstmal auch nur eine Einigung zwischen den USA und der Ukraine. Die Frage ist dann immer noch, wie bekommt man Russland dazu, dem zuzustimmen?
Präsident Zelensky hatte ja vor einigen Tagen davon gesprochen, man sei sich zu 90% einig, was diese Bedingungen für einen Frieden betrifft. Worauf bezieht sich das aus deiner Sicht?
Ich würde sagen, das ist eher eine Aussage über die verbliebenen 10% oder manchmal hat er auch 5% gesagt, weil das sind offenbar die Punkte, bei denen es keine Einigung gibt und das sind dann eben auch die wichtigen Punkte. Er sagt ja, wo diese Punkte liegen. Das ist zum einen die Frage der Gebietsabtretungen. Russland verlangt von der Ukraine, dass sie möglichst schnell aus den Gebieten des Donezk-Beckens sich zurückzieht, die die Ukraine weiterhin hält. Und Trump hat ja auch immer wieder angedeutet, dass er das unterstützt, dass die Ukraine das möglichst schnell tun sollte. Er hat gemeint, in wenigen Monaten werde sie diese Gebiete ohnehin verlieren. Und das ist für die Ukraine ein Problem, denn diese Gebiete sind sehr, sehr gut ausgebaut. Dort gibt es Verteidigungsstellungen und sollte sich Zelensky dazu bereit erklären, beziehungsweise die Ukraine, was nicht unmöglich ist, das hat Zelensky auch angedeutet, dann möchte sie dafür auf jeden Fall eine Gegenleistung. Und die wichtigste Gegenleistung sind Sicherheitsgarantien, also die Zusicherung der westlichen Partner, dass sie in dem Fall, dass Russland noch einmal angreifen sollte, dann aus einer besseren Position auch heraus, weil es diese Verteidigungsstellungen im Donezk-Becken insgesamt eingenommen hat, dass die Ukraine dann militärischen Beistand bekommt von den westlichen Partnern.
Ob die Amerikaner an Bord bleiben überhaupt, ist vor der jetzigen Weltlage ein bisschen ungewiss, das bestimmt. Immerhin hat Trump aber nun über den Jahreswechsel eingeräumt, dass er selbst bezweifelt, dass es je einen ukrainischen Angriff auf eine Putin-Residenz in Russland gegeben hat, was Moskau ja behauptet und Trump zunächst geglaubt hatte. Trotzdem scheint der Amerikaner Russlands Herrscher weiter auf den Leim zu gehen. Wie erklären sich das die Ukrainerinnen und Ukrainer eigentlich?
Sie haben eigentlich auch keine andere Erklärung als die Beobachterinnen und Beobachter in Deutschland. Trump kann auf die Ukraine unmittelbar Druck ausüben, weil die USA die Ukraine militärisch unterstützen, zumindest mit den Satellitenbildern, die sie der Ukraine zur Verfügung stellen, mit den Waffen, die sie der Ukraine immerhin noch verkaufen. Und auf Russland kann er keinen unmittelbaren Druck ausüben. Trump will schnell einen Erfolg, also redet er immer wieder Putin nach dem Mund. Das kann man unappetitlich finden, ist es auch, vor allem wenn man die Formulierungen ansieht, die Trump da gebraucht, von der Art, Putin wünsche sich auch einen Erfolg für die Ukraine oder möchte, dass die Ukraine ein erfolgreiches Land wird, was ja völlig absurd klingt, wenn man sieht, wie Russland die Ukraine täglich beschießt. Man kann es unappetitlich finden, man kann aber auch sagen, naja, es ist eben sein strategischer Ansatz.
Wird denn in Kiew eigentlich befürchtet, auch vor dem Hintergrund der US-Intervention in Venezuela, dass sich die Amerikaner bald ganz abwenden von der Ukraine und sie quasi, ja, Russland überlassen?
Die Frage ist, was das dann bedeutet, ganz abwenden. Also Geld stellen die USA der Ukraine ja kaum mehr zur Verfügung. Im Haushalt 2026 sind da noch 400 Millionen US-Dollar an Hilfe vorgesehen. Also nur ein Bruchteil dessen, was in früheren Jahren unter Joe Biden für die Ukraine vorgesehen war. Dass die USA sich weigern, Waffen zu verkaufen an die Ukraine, kann sich eigentlich keiner vorstellen, weil das, denke ich mal, und so glauben es auch viele hier in den USA, kaum durchsetzbar wäre oder auf Unverständnis stoßen würde. Dass sich Trump aus den Verhandlungen zurückzieht, ja, darüber wird spekuliert. Allerdings sagen auch wiederum viele Beobachterinnen und Beobachter, das wäre dann eben auch für Trump eine große Niederlage. Insofern ist die Befürchtung, dass sich die USA wirklich komplett zurückziehen aus diesem ganzen Krieg, nicht allzu groß.
Dann schauen wir am Schluss nochmal auf das, ja, nennen wir es Stühlerücken in Kiew, also die Umbildung des Kabinetts zum Teil. Selenskyj hat einen neuen Stabschef gefunden im Nachklang zu dem großen Korruptionsskandal, der die Ukraine erschüttert hatte. Gouverneure sollen ausgetauscht werden, hören wir. Was plant Selenskyj da und wer sind die entscheidenden Neuen und wofür stehen diese Leute?
Die Kommunikation von Selenskyj ist in dieser Frage sehr, ja, oberflächlich, kann man sagen, und teilweise wirr und auch unverständlich. Das heißt, es bleibt hier eigentlich noch vieles im Dunkeln, was die Motive anbelangt. Selenskyj sagt, er wolle das Team für die Verhandlungen stärken, das ukrainische Team. Deswegen habe er eben Kyrylo Budanov in sein Präsidialamt geholt. Das ist der neue Leiter der Präsidialadministration. Der war bisher Leiter des Militärgeheimdienstes. Und das hat eine gewisse Logik schon, insofern als Budanov schon an Verhandlungen beteiligt war. Ich meine, er ist auch jemand, der wirklich die militärische Lage sehr genau kennt. Das heißt, er kann da viel einbringen in Verhandlungen und auch mit Überzeugung sprechen. Und er ist auch jemand, der klare Positionen vertritt in dieser Hinsicht. Er hat kurz vor dem Jahreswechsel ein großes Interview gegeben, wo er zum Beispiel gesagt hat, er hält gar nichts davon, dass man sich aus Stellungen, die die Ukraine noch hält, zurückzieht. Das heißt, es ist jemand, der mit einer Position kommt und insofern hier auch vielleicht für eine etwas härtere Verhandlungshaltung der Ukraine steht, jetzt wo man sieht, dass Russland ja auf eine Lösung, wie sie die USA und die Ukraine zusammen anstreben wollen, nicht bereit ist einzugehen. Die andere wichtige Personalie ist der Posten des Verteidigungsministers, den soll Mikhailo Fedorov übernehmen, der war bisher Digitalisierungsminister. Und das ist eine Entscheidung, die in der Armee gut ankommt, weil Fedorov eben auch viel dafür getan hat, dass die ukrainische Armee technologisch deutlich weiter ist, als sie es zu Beginn des Kriegs war. Das kann man kaum vergleichen. Die Drohnenentwicklung in der Ukraine ist auf einem ganz anderen Niveau, kann mithalten mit dem, was in Russland passiert, in manchen Stellen das sogar übertreffen. Ukrainische Langstreckendrohnen sind mittlerweile ja fast täglich im russischen Himmel. Und da geht es eben auch um weitere Innovationen, die notwendig sind und die man ihm zutraut. Zum Beispiel Bodenroboter, ein Feld, das, glaube ich, 2026 eine wichtige Rolle spielen wird. Vor allem für die Ukraine, die nicht so viel Personal zur Verfügung hat wie Russland.
Ist das denn dann in Summe aus deiner Sicht eher ein symbolischer personeller Wechsel oder auch ein substanzieller politischer Neuanfang? Wie siehst du das?
Es ist ohnehin ja personell eher ein Umbau als ein Neuanfang. Das heißt, es sind ja keine neuen Personen, die in diese ganzen Entscheidungszirkel hineinkommen. Insofern ist es eher eine, ja,
Rochade.
Eine Rochade und auch eine Konzentrierung von bestimmten Kompetenzen an wichtigeren Stellen und auch unter einem Dach, wie es Selenskyj gesagt hat. Deswegen habe er Budanov zu sich geholt, dass er eben direkt neben ihm sitzt sozusagen.
Der ja großes Vertrauen genießt in der Bevölkerung, wenn ich das richtig weiß, auch aufgrund der spektakulären Aktionen des ukrainischen Geheimdienstes tief im russischen Hinterland, richtig?
Ja, so ist es. Und da gab es dann auch Spekulationen darüber, dass Selenskyj ihn genau deshalb wegen seiner Popularität zu sich holt, ihn sozusagen verbrennt damit auch als möglichen Gegenkandidaten bei Präsidentschaftswahlen, wenn die dann mal kommen sollten. Ja, also das ist natürlich reine Spekulation. Und es stimmt natürlich, dass noch niemand von dieser Position aus, also Leiter der Präsidialadministration, erfolgreich gestartet wäre bei Wahlen. Das ist kein Sprungbrett sozusagen. Trotzdem glaube ich, dass jetzt die Hinsichten auf den Krieg wichtiger sind als die auf künftige Wahlen.
Du hast es angesprochen, künftige Wahlen, auch von einem Referendum war die Rede schon. Man denke darüber nach, hatte Selenskyj geäußert. Wie ist denn da der Stand? Der Krieg läuft ja noch. Also reden wir über den Zeitpunkt nach einem Waffenstillstand, um das dann zu organisieren? Aber wie konkret sind da die Vorbereitungen oder Überlegungen?
Es gibt jetzt tatsächlich Überlegungen, so ein Referendum auch während des Kriegszustandes abzuhalten. Das ist sozusagen auch das Versprechen an die USA bei den Verhandlungen mit ihnen. Und da wird etwas vorbereitet. Das heißt, es wird hier ein Sondergesetz vorbereitet, das dann auch nur einmal Anwendung finden soll für so ein Referendum. Und insofern gehen die Vorbereitungen weiter. Die Frage ist natürlich, ob es jemals dazu kommen wird. Denn sinnvoll ist es ja nur, wenn Russland dann auch diesem Friedensplan zustimmt, wenn er mal steht zwischen der Ukraine und den USA. Und dann müsste Russland ja auch einer Waffenruhe zumindest zustimmen, sonst kann man auch kein Referendum abhalten. Denn während Raketen und Drohnen auf ukrainische Städte fliegen, kann man die Menschen ja nicht in die Wahllokale schicken. Die müssen ja dann in Schutzräume. Und bisher gibt es da auch von Russland ja eigentlich die klare Aussage, dass man nicht bereit ist zu einer Waffenruhe, auch nicht zu einer vorübergehenden. Mit diesem ganzen Referendum, das Selenskyj ins Spiel gebracht hat, ist die Diskussion um Wahlen herum ein bisschen abgeklungen. Er hat das da ein bisschen aufgefangen, habe ich so den Eindruck. Ich meine, Wahlen wären ja noch schwieriger zu organisieren während eines Kriegs, weil es zu Wahlen auch einen Wahlkampf geben muss. Da müssen sich Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren können. Das heißt, eine Waffenruhe müsste da noch viel länger dauern als bei einem Referendum. Und Wahlen sind natürlich auch noch mal schwieriger vorzubereiten.
Auch wenn das im Moment noch wirklich weit weg zu sein scheint, zwei kurze Anschlussfragen zum Schluss. Wir erleben Wladimir Selenskyj ja als unermüdlich um die Welt reisenden Präsidenten der Ukraine, der sich um Unterstützung für die Landesverteidigung kümmert. Würde sich dieser Mann nach der Bürde des Amtes und 4 Kriegsjahren überhaupt noch mal zur Wahl stellen? Und wer würde möglicherweise gegen Selenskyj antreten?
Selenskyj hat früher gesagt über sich, dass er Präsident für eine Amtszeit sei, aber ich denke schon, dass er nochmal antreten wird, wenn er Chancen für sich sieht, die Wahl zu gewinnen. Im Moment, wenn man die Umfragen ansieht, hat er zumindest einen sehr, sehr gewichtigen Gegenkandidaten, hätte er, wenn der sich zur Wahl stellen würde, Valery Saluzhny, der ehemalige Chef der ukrainischen Streitkräfte, der im Moment Botschafter in London ist. Allerdings ist ja die große Frage, welche Stimmung wird in der Ukraine herrschen, wenn der Krieg vorbei ist? Gibt es dann noch die Nachfrage nach einem Saluzhny, also nach einem Soldaten? Oder kommt dann jemand anders, der sich als richtiger Präsident oder richtige Präsidentin für Friedenszeiten präsentiert? Das ist Selenskyj schon mal gelungen 2019. Und ich kann mir vorstellen, dass ihm das auch nochmal gelingt. Allerdings, die Ukraine ist schwer vorherzusehen, was das politische Landschaft angeht. 2019 ist Selenskyj auch wie ein Komet fast vom Himmel gefallen und hat also in sehr, sehr kurzer Zeit gute Umfragewerte erreicht. Und das kann nochmal passieren in der Ukraine.
Florian, vielen Dank für dieses wichtige und ausführliche Update über die militärische Lage, die Stimmungslage und die vielleicht politische Zukunft der Ukraine. Dir und Rebecca und Vasili und dem ganzen Team des ARD-Studios Kiew wünschen wir viel Erfolg in diesem neuen Jahr. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit wieder mit euch. Auf bald und passt auf euch auf.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Stefan, und vielen Dank auch an Florian für die aktuelle Lage aus der Ukraine, die wir natürlich auch weiterhin im Blick behalten wollen. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Und wie immer freuen wir uns bis dahin über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Astrid Korall
und Stefan Niemann. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp, und zwar für Raus aus der Depression mit dem Entertainer Harald Schmidt. Der ehemalige Fernsehmoderator ist Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention und spricht im Podcast mit Prominenten über ihre Erkrankung. Zu Gast ist in der neuen Staffel unter anderem die Schauspielerin Isabel Horn.
Ich bin eine Macherfrau, ich nehme die Dinge gerne in die Hand und ich möchte funktionieren. Ich möchte immer 100% geben. Und da habe ich wirklich gemerkt, es geht nichts mehr.
Welche Strategien Isabel Horn heute helfen, mental gesund zu bleiben, verrät sie im Podcast Raus aus der Depression. Den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.